Also es ist ja ein Mythos, den, glaube ich, sehr viele mit sich tragen. Aber es hat wirklich einen minimalen Einfluss, nur was ich total
Aber es hat einen Einfluss.
Ja, aber minimal.
Weil wir haben auch schon mal in der Folge darüber geredet. Es gibt so ein paar Lebensmittel, die halt diese Barriere überschreiten sozusagen. Ja. Und Ananas und Knoblauch gehören auf jeden Fall dazu.
Aber jetzt wird gesagt, dass es quasi so einen marginalen Einfluss hat, dass es eigentlich, dass man es gar nicht sagen kann. Jetzt frag ich mich aber,
wie haben die das getestet? Ganz ehrlich, da waren so Leute, die waren so, die 3000 Euro nehme ich mit. In der Studie, weißt du? Und dann haben die einfach gesagt, ja, klar habe ich das probiert. Nee, ich habe keinen Unterschied gemerkt.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamaris begleitet uns tatsächlich ja jetzt schon seit einiger Zeit. Nicht nur Laufsteg erprobt, sondern auch bei mir zu Hause in Hackelburg. Ich habe tatsächlich ein ultra bequem, also ich bin jetzt halt eher von einer bequemen Sparte, musst du wissen, Leila. Ich habe mir Sandalen bestellt. Du läufst wie auf Wolken. Ich weiß nicht, was Tamaris macht. Ich weiß nicht, wie die Sohlen hinbekommen. Das ist wie so ein Memory-Foam-Effekt. Das ist unglaublich. Es ist alles bequem. Es fühlt sich alles an, wie auf Hausschuhe laufen. Selbst die High Heels, die ich damals in Hamburg anhatte.
Die ich ja jetzt auch
so
habe.
Die du mir nachgekauft hast, obwohl es ja mein Schuh ist. Selbst da kannst du super bequem laufen, was ich krass finde, weil ich finde alle High Heels unbequem, aber gut, vielleicht ist das auch Zauberei, ich weiß es nicht.
Vielleicht ist es Zauberei, vielleicht ist Tamaris aber auch einfach eine Brand, die Frauen in jedem Alter eine treue Lebensbegleiterin sein möchte. So schön, weil die Schuhe von Tamaris wirklich sowohl in den Alltag passen, euch auf eurem Spielplatzbesuch begleiten, aber auch Schuhe sind für die ganz besonderen Tage. Ich habe auch letztens bei einer Influencerin gesehen, dass sie auf ihrer Hochzeit Tamaris High Heels anhatte. Und es war keine Kooperation, Leute. Die hat sie sich wirklich ausgesucht.
Weil die bequem sind, weil die geil aussehen und bequem sind.
Du kannst den ganzen Tag darauf rumlaufen, tanzen, alles. Ne? Und es gibt ja auch nicht nur super schicke Schuhe bei Tamaris, die bequem sind, sondern auch geile Sneakers. Ich bin ja so jemand, ich ziehe immer gerne weiße Sneakers an. Mhm. Ich habe inzwischen sogar so verschiedene Sneakers für verschiedene Situationen, weil ich gerne auch auf Veranstaltungen Sneakers anziehe. Dann will ich aber die sauberen anziehen.
Ja, mach ich auch.
Deswegen habe ich jetzt Baustellen-Sneakers und ich habe Ausgeh-Sneakers. Und es gibt bei Tamaris einfach so ein schönes Paar Sneakers und der heißt einfach Sneaker-Weiß. Ihr könnt das einfach schauen auf der Tamaris-Webseite. Es ist so ein Prototyp von einem Sneaker, aber der hat halt so noch so einen Twist, weil wenn ihr nicht ganz weiße Schuhe mögt, dann könnt ihr euch den in Flieder zum Beispiel kaufen, was ich voll die schöne Farbe finde. Und dann hat er einfach so fliederne Stellen. Wie nennt man das? Das sieht gut aus.
Ein Fliederfleck. Wenn ihr euch jetzt sagt, Mensch, den Fliederfleck von Leila, den möchte ich auch an den Füßen haben, den bekommt ihr bei Tamaris, aber nicht nur das. Es gibt ganze Styles. Ihr könnt euch quasi von Kopf bis Fuß in Tamaris reinschmeißen. Und natürlich gibt es bei uns ein kleines Goodie, denn wir haben einen Code. Damit spart ihr ganze 15% auf tamaris.com. Der Code heißt Vibers15. Alles groß geschrieben. Vibers15. Hey, ich sag euch, diese schwarzen Lackpumps mit dem Riemchen, die braucht wirklich jeder braucht die, sogar Leila.
Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Vibers mit Toya Diebel und Leila Lohfeier. Heute gesendet aus Berlin. Wir sitzen an einem Tisch, an meinem Tisch. Wir sitzen in meinem Büro und wir hatten ja in der letzten Folge schon über Sexmythen gesprochen, sind aber gar nicht so weit gekommen. Und wir haben noch ein paar übrig. Deswegen dachten wir uns, machen wir gleich noch eine zweite Folge hinterher.
Es gibt einfach zu viele Mythen.
Das stimmt.
Rund um Sexualität und auch den Körper an sich. Und deswegen haben wir gedacht, Mensch, da sind so viele Informationen, wo ihr sagt, ah, das habe ich aber bei den Vibers gehört. Das müssen wir belegen. Wir müssen es durchleuchten. Und Leila hatte mir in der letzten Folge eine Frage gestellt, die ich jetzt mir durch den Kopf habe gehen lassen. Und vielleicht willst du die noch mal wiederholen, dass alle nochmal abgeholt sind.
Genau, es ging so ein bisschen um Pornokonsum bei Männern und ob das zu einer erektilen Dysfunktion führen kann, also ob man dann vielleicht auch mal keinen hochkriegt beim Sex.
Und weil man so viele Pornos guckt.
Weil man so viele Pornos guckt, ja. Da gibt's ja auch super viele Sachen auf TikTok und Instagram von so Coaches, von so Männern, die darüber sprechen, dass man keine Pornos schauen sollte als Mann, weil das irgendwas
macht.
Kaputt macht.
Macht. Okay.
Was denkst
also,
du?
Ich glaube, also das ist jetzt meine Erklärung, ich weiß es nicht, du wirst uns ja gleich aufklären. Ich glaube, dass wenn man sehr viele Pornos guckt, ich behaupte auch, dass es gar nicht nur Männer geht, sondern dass es auch Frauen betrifft, dass wenn man sehr viel Pornos guckt, wird man ja anders stimuliert als durch eine physische Begegnung, sage ich mal, mit einem Partner oder einer Partnerin. Und einfach andere Zonen vielleicht im Gehirn. Geil, Leila zum Pokerface, um ja nicht zu spielen, ob ich rede falsch bin. Also ich glaube, dass einfach so vielleicht so Areale im Gehirn stimuliert werden oder aktiviert werden, vielleicht auch zu schnell durch dieses Visuelle. Und dass man sich dann daran gewöhnt und quasi nur noch dadurch auch vielleicht erregt werden kann. Oder aber auch kommen kann.
Mhm.
Ist das falsch?
Interessant. Also ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden. Es ist auf jeden Fall so, dass dieser Mythos, dass wenn Männer regelmäßig Pornos konsumieren, dass sie dann häufiger kein Hoch kriegen, der ist auf jeden Fall nicht wahr.
Aha.
Der ist nicht wahr. Also man hat rausgefunden in Studien, dass Männer, die Pornos gucken, genauso oft unter Erektionsstörungen leiden, wie Männer, die gar keine Pornos gucken und nur zu heißen Gedanken masturbieren.
Okay.
Ich glaube allerdings, und das ist jetzt natürlich auch mein persönlicher Mythos,
Das sind ja das ist ja schon wieder Diebel-Bibel-Fakten hier.
Habe ich bei Weibers gehört. Ich habe bei Weibers gehört, dass wenn man sich sehr, sehr viele Pornos anschaut, die teilweise extrem fern von der Realität sind, so wie Sex eigentlich dann in der Realität aussieht, dass es absolut dazu führen kann, dass rein mental, Kopf, einfach nur vom Kopf her, dass du dich nicht mehr so gut auf deine Partnerin oder deinen Partner einlassen kannst, wenn das anders abläuft.
Ich meine, das kann ja auch süchtig machen, ne?
Ja.
Also es gibt Pornosucht und ist auch gar nicht so, was heißt ungefährlich, aber es gibt ja wirklich Menschen, die darunter leiden, die einfach dann jeden Tag eine gewisse Stundenzahl Pornos gucken müssen, um sich irgendwie immer wieder zu dieser Befriedigung zu kommen. Ich kann halt von mir selber sagen, dass, aber vielleicht ist, ja, ist es nicht auch logisch. Also ich kann schneller kommen, wenn ich jetzt ein Porno gucke, als wahrscheinlich so Sex mit einem Partner.
Ja, ich glaube aber, dass Menschen allgemein,
aber auch beim Masturbieren, da brauche ich auch nicht mein Porno.
Genau.
Ja.
Dass Menschen allgemein beim Masturbieren natürlich schneller kommen können, weil dann fällt 50% von der Variablen weg. Dann passiert ja nur das, was du möchtest. Du hast das ja im Griff, das ist deine Masturbation, das ist ja der Sex mit dir selbst. Du kennst deine Bedürfnisse am besten, du weißt, was du machen musst und worauf du gerade Bock hast in dem Moment. Und sobald da eine zweite Person mit ins Spiel kommt oder eine dritte, vierte, fünfte, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass da sehr viel auch passiert, was jetzt dich gar nicht so in Fahrt bringt. Und damit meine ich gar nicht, dass da jemand was macht, was dir gar nicht gefällt, sondern einfach nicht genau das errät, worauf du gerade Bock hast. Man hat ja auch nicht jeden Tag auf das gleiche Bock und ist ganz unterschiedlich, tagesformabhängig und auch was man gerade wirklich so geil findet, das ändert sich auch immer wieder im Laufe des Lebens. Und deswegen denke ich einfach, dass das schon einen Einfluss auf dein Sexualleben hat. Und wenn du dann eben so darauf fokussiert bist, immer wieder nur zu Pornos und nur mit dir selbst Sex zu haben und immer nur das machst, was du geil findest, und dann kommt dann eine andere Person, die das nicht erraten kann, dann kann es natürlich ein krasser Upturn sein. Ich finde, da ist auf jeden Fall spielt das eine Rolle. Und natürlich auch Frauenbild in Standardpornos. Ganz schwieriges Thema. Haben wir auch schon oft drüber geredet. Ich gucke ja feministische Pornos.
Ja, ich finde, da darf man auch wirklich Werbung machen. Also ja, hier voll. Erika Lust zum Beispiel, Pornoproduzentin, die ganz tolle Filme macht.
Elesa.co ist meine Porno-Plattform, wo ich immer drauf gehe. Da gibt's auch alles Mögliche. Da gibt's auch, ne, nicht, dass man jetzt immer so denkt, ah, oh, dann gibt's nur Blümchensex, das will ich mir nicht anschauen. Ich gucke mir das auch nicht immer an. Da gibt's auch Ruffin-Porno.
Cheeks gibt's auch
genau,
noch.
Genau, Cheeks gibt's. Es gibt Fantasy, ja, ne, erotische
Hörbücher.
Es gibt so viele Sachen, die wirklich auch ethisch korrekt hergestellt werden.
Ja. Oh, das ist mir, ey, guck mal, das ist mir Und ich gucke gerne Pornos. Mhm. Aber mir ist das so krass wichtig. Sonst kann ich tatsächlich gar nicht mehr mich auch auf diesen Porno einlassen. Dadurch, dass ich jetzt schon so oft gehört habe, dass es ethisch oft so scheiße ist, wie diese Pornos produziert werden, also auch wie mit den Menschen vor allem mit den Frauen umgegangen wird, das erregt mich null. Mhm. Weil ich will vorher sicher gehen, dass die wirklich Bock darauf hatten, diesen Film zu machen. Mhm. Ob die jetzt Bock auf den Sex hat oder nicht, wenn die das professionell macht, muss ja nicht immer gegeben sein, aber dass sie einverstanden ist und zu dieser Produktion gerne geht und nicht aus Zwang.
Ja, was heißt gerne? Druck. Es ist trotzdem Arbeit. Also es gibt ja auch
das
nicht
meine
nur,
ich ja.
Es gibt nicht
ja.
nur, sie liebt es, diesen Porno zu drehen.
Nee,
und
das meine ich nicht, aber einverstanden ist.
Genau, sie ist damit einverstanden und sie hat auch eine Wahl. So, ja. Das ist so ein bisschen das Ding. Absolut, ich muss sagen, ich kann auch zu Standardpornos masturbieren und es geht. Aber ich habe danach das Gefühl, ich muss mein Handy aus dem Fenster schmeißen.
Oh, finde ich ein bisschen wie Fastfood,
ja,
ein bisschen
voll,
so schäbig fühlt man
ja,
sich.
Absolut, ja, absolut. Und ich mache das auch so gut wie gar nicht mehr, einfach weil es so viele Plattformen inzwischen gibt, wo ich das gar nicht, also da komme ich überhaupt gar nicht drauf, mal auf so eine Standardseite zu gehen. Und dann gab es ja auch noch diese Sache mit Revenge-Porn. Ne?
Ja, furchtbar.
Voll viele Plattformen haben Revenge-Porn einfach freigegeben. Da gab es ganz große Skandale auch und das ist auf jeden Fall auch ein Thema. Das hat mich eher von den Plattformen noch weggebracht, weil ich das einfach so schlimm finde, die Vorstellung, dass ich mir ein Porno anschaue von einer Frau, die gar nicht wusste, dass gefilmt wird.
Ja, furchtbar.
Oder die nicht wusste, ein privater Porno, der einfach geleakt wurde von irgendeinem gekränkten männlichen Ego oder so. Oh, schlimm. Also das kann man auf jeden Fall jedem hier mit auf den Weg geben. Es gibt ethischen Porno, der auch total abwechslungsreich ist und wo es nicht nur darum geht, dass Leute jetzt Händchen halten und sich ganz tief in die Augen schauen und sagen, ich liebe dich.
Nee, überhaupt nicht. Also kann man sich ja mal umgucken. Ist auf das, was wir genannt haben, sind gute Alternativen. Was ich noch dazu sagen wollte, zu diesem Pornokonsum, ich kenne tatsächlich einen Mann, der mir mal erzählt hatte, also der auf jeden Fall ein Problem mit Pornokonsum auch hatte, der ist dann aber relativ offen damit umgegangen. Und ich hatte den.
Stört sich, finde ich kurz.
Warte, ich rufe den mal kurz an. Nee, aber
nein, aber dass er dann so im Gespräch sagt, stört sich, wenn ich kurz masturbiere.
Weil ich muss kurz in Porno gucken, okay? Kannst du das Telefon halten?
Soft Arbeit.
Kann ich dein Handy haben? Ich habe keinen Akku mehr. Nee, aber der hatte mir erzählt, dass es bei ihm vor allem ein Problem geworden ist, weil die Pornos bei ihm immer krasser werden mussten. Mhm. Also, dass der quasi nicht mehr nicht befriedigt, sondern nicht mehr erregt wurde. Ja. Das musste immer heftiger werden. Er meinte, ey, mir ist schon bewusst, ich stehe da eigentlich gar nicht drauf oder das ist mir eigentlich zu krass und ich würde das im echten Leben selber nie wollen, auch nicht von einer Frau erwarten. Aber in den Filmen, der ist wie in so ein Strudel gelangt, also wie mit einer Dosis eigentlich, wo du die Dosis von einer Substanz immer erhöhen musst, um eine Form der Befriedigung zu erlangen. Mhm. Und das finde ich auch ein Problem. Und ich kenne das auch. Ja. Dass wenn man gewisse Dinge gesehen hat, sich denkt, ach, was gibt's noch? Und es gibt halt im Porno einfach, es gibt ja fast nichts, was es nicht gibt. Mhm. Und gerade Dinge, also mich betrifft das jetzt nicht so, aber es gibt halt Menschen, die, auch wenn sie es im realen Leben nicht gut finden, die aber in ihrer Fantasie dann Dinge sehen wollen, wo die wissen, das ist ein bisschen verboten oder auch es ist wirklich verboten. Und das ist dann die Erregung. Mhm.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem Werbepartner, HelloFresh. Mm. Also wir sind ja wirklich sehr treue HelloFresh-Kunden.
Ja.
Und HelloFresh sind uns auch sehr treu.
Oh ja.
Ich glaube, wir machen schon Werbung für HelloFresh, seitdem es Weibers gibt, was jetzt bald 4 Jahre sind, Toja.
Wahnsinn.
Voll krass. Und genauso lange denke ich von mir, dass ich kochen kann, aber auch erst seitdem. Ich muss ja auch sagen, das war für mich auch so eine Corona-Tätigkeit. Und da kam mir HelloFresh natürlich genau richtig auf den Tisch. Es gibt gerade den Taste of Asia-Monat bei HelloFresh.
Im April nur.
Ihr bekommt super viele leckere asiatische Gerichte, die ihr sonst vielleicht nur in einem sehr, sehr guten Restaurant bekommen würdet. Und ich muss ja sagen, nächste Woche gibt's die indische Kichererbsen-Kokossuppe. Und das hat mich einfach so daran erinnert, diese Suppe war ganz lange das einzige Gericht, was ich kochen konnte.
Und
ich habe mich gefühlt, als ob ich irgendwie wirklich die Matrix geknackt habe. Und das Geile ist ja bei HelloFresh so, du lernst, wie man es kocht. Und dann behältst du das Wissen für immer einfach so im Kopf. Also du kannst einfach langfristig damit Menschen beeindrucken.
Das Tolle ist, man kocht in nur 30 Minuten Gerichte mit frischen Zutaten und Gewürzen, die euch verzaubern und in kulinarische Welten einladen, die ihr vielleicht normalerweise nicht kennenlernen würdet. Und ich sag euch, ihr könnt damit kochen. Auch wenn ihr nicht kochen könnt. Mit HelloFresh könnt ihr kochen. Ich empfehle euch brandheiß einen knusprigen Basilikum-Tofu auf Bulgur mit Ofengemüse, Rucola und einem cremigen Dressing.
Geil. Okay, wollen wir uns jetzt was kochen, Troja?
Ja, wo ist die HelloFresh-Kochbox hier?
Ja, wir sind leider gerade im Büro, aber meine steht zu Hause. Genau, du hast jede Woche die Auswahl von über 30 Rezepten oder du lässt dich überraschen. Und wir haben auch einen Code für euch mit HF Vibers, alles groß geschrieben. HF Vibers spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken.
Den kostenlosen Versand für die erste Box gibt's natürlich auch dazu. Und das Tolle ist, der Code ist nicht nur für neue, sondern auch für ehemalige Kunden und Kundinnen gültig. Also ab zu HelloFresh. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Und weil es verfügbar ist leider noch auf den Plattformen, ist das dann quasi dass das geil macht.
Ja, der Kick.
Der Kick, ja.
Voll. Ich habe das auch ganz normal, also auch mit ethischen Pornos, wenn ich lange keine Pornos angeschaut habe, reicht mir das. Dann bin ich schon, weißt du, wenn die sich
kurz
bei
streicheln.
Belesa gibt es manchmal, ja, erster, bei Belesa gibt es manchmal so ein Interview am Anfang, wo die einfach nur reden und dann bin ich schon gekommen, bin so, okay, cool, das war's für heute. Einfach weil, ne, wenn man das nicht gewohnt ist, dann ist das halt so, ich weiß noch, ich habe mir in diesen Katalogen, so bei Bonprix oder so, gab es immer so eine Seite mit Sextoys, habe ich mir angeguckt, war erregt, ja. So, weißt du?
Aber
so
weißt du was, weil der Kopf dann genau. Weitermacht.
Ja.
Aber irgendwann schaltet vielleicht der Kopf aus, ja. Und du kannst nur noch stimuliert werden, du musst es sehen.
Genau. Und so fängt das bei mir immer an. Ich habe immer so phasenweise, gucke ich halt immer Pornos und ansonsten, ich habe auch ganz lange Phasen, wo ich mich selbst gar nicht anfasse, ganz lange.
Ja.
Und wenn ich dann anfange, dann gucke ich mir an, wie sie sich irgendwie das erste Mal küssen, komme. Und dann, wenn ich jetzt aber dann ein paar Wochen mehr masturbiere,
ja.
Dann bin ich irgendwie in Woche 6, gucke ich mir dann an, wie sie so Double Penetration von zwei Typen gefickt wird und denke mir so, ja gut, das könnte ich jetzt aber auch ein bisschen...
Da könnte auch ein Dritter da. Also, wo ist denn jetzt hier der dritte Schwanz?
Warum hat sie keinen Schwanz im Mund? Es ist so, man stumpft ab visuell.
Ja,
aber
ja.
Das Gute ist, es regeneriert sich sehr schnell wieder. Also wenn man dann einfach mal merkt, also ich glaube, ich schieße gerade über mein Ziel hinaus, das wäre was ich nie machen würde, dann kann man vielleicht einfach mal ein paar Wochen sich Gedanken machen, während man masturbiert und dann kommt man auch wieder dahin.
Ey, es ist zwar jetzt ein bisschen anderes Thema und ich weiß auch nicht, ob es ein Mythos ist, aber ähnlich ist es ja auch ein bisschen mit Sextoys.
Mit Sextoys, oh, ich bin so froh, dass du darüber redest. Da habe ich nämlich vor ein paar Tagen drüber nachgedacht.
Ja.
Ich hatte früher immer das Ding, dass wenn ich mit einem Vibrator masturbiert habe, dass ich dann nicht beim Sex kommen konnte, weil die Hand nicht gereicht hat.
Ja, weil die Hand nicht vibriert.
Ja, weil die Hand nicht vibriert. Ich habe mir doch was einbauen lassen.
Oh, das wäre geil. Ja, ich kenne das total. Viele Frauen benutzen ja auch Sextoys während dem Sex mit dem Partner, mit der Partnerin. Man muss aber auch dazu sagen, ich finde, man darf jetzt Sextoys nicht so ganz schlecht reden, auch während dem Sex mit einem anderen Menschen, weil gerade vielen Frauen fällt das ja überhaupt schwer zu kommen.
Mhm.
Also entweder weil der Partner halt einfach unfähig ist, dir zu helfen oder weiß
oder kein Interesse daran
kein Interesse hat,
besser gesagt.
Genau, also oder halt auch
jetzt
zu schnell
auch
kommt.
Es ist so schwer, wenn man sich damit beschäftigt.
Ja, richtig. Also solche Konstellationen gibt's ja. Oder aber, weil man vielleicht im Kopf auch einfach nicht loslassen kann, was, glaube ich, die häufigste Ursache auch ist. Aber so ein Toy kann dich halt voll unterstützen, da zum Orgasmus zu kommen. Deswegen finde ich das auch gut. Aber ich sehe das schon auch wie du. Wenn man immer ein Sextoy verwendet, diese Stimulation ist halt so viel intensiver als mit einer Hand und mit einem Penis, also auf einer anderen Ebene, dass ich das schon auch kenne, dass man allein schon im Kopf hat, so, ich kann eh nicht kommen.
Mhm.
Ich muss dieses Ding jetzt holen, weil sonst komme ich nicht. Und man schließt es schon so kategorisch aus.
Ja, es ist halt auch, also wenn ich Sextoys verwende, kann ich auch absolut nicht erregt sein und trotzdem sehr schnell kommen. Weißt du, also dieser Switch von gar nicht erregt zu ich komme jetzt, ist halt sehr kurz.
Mhm.
Wenn ich jetzt aber Sex habe, dann ist dieser Switch, ne,
mit manuellem Getriebe, einfach teilweise länger. Und wenn du es gewohnt bist, dass das einfach so kommt, ne? Ich kann ganz ehrlich sagen, ne, wenn ich depressive Phasen habe, masturbiere ich teilweise täglich, obwohl ich gar keinen Bock auf Sex habe, einfach nur, um meinem Körper, meinem Kopf so Hormone, Glückshormone zu geben. Und ich weiß auch nicht, ob das, gut, das macht das nicht. aber ich mache das eben. Und wenn ich dann aber Sex habe und dann auch nicht im Modus bin, dann bin ich so richtig so, oh Mann, das geht eh nicht. Und dann kann ich auch nicht kommen. Aber was mir letztens aufgefallen ist, also in den letzten Jahren hat sich das bei mir geändert, so dass ich, wenn ich alleine bin, easy mit Sextoys masturbieren kann. Und wenn ich aber Sex habe, trotzdem gut kommen kann. Und das ist voll die gute.
Benutzt du gar keine Toys beim Sex?
Beim Sex gar nicht mehr im Moment. Einfach weil, ich weiß gar nicht, warum.
Ich mag es ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Ich weiß auch, und ich kann die auch nicht genau. Wie so Back to the Basics habe ich gerade irgendwie.
Ja, genau. Ja, vielleicht sind wir einfach Dreadwives geworden, die jetzt morgens ihre Kühe melken und dann, ich finde es auch so geil. Es gibt auch so Memes, ne, mit so Amish People. Und dann so, wenn ich einmal ohne Sextoy masturbiere und dann so ein Foto von so einer Frau in so einem Outfit von so Amish People.
Ja, ja, ja. Es ist so ein bisschen, bei mir ist es auch so ein bisschen Back to the Basics.
Ja, manchmal
alleine.
Ist es so, wie wenn man dann noch so extra was holt. Weißt du, wie wenn du Sex hast und dann musst du aufstehen und Gummi holen.
Ja.
Und dann, so ist das manchmal mit dem Sextoy auch. Und dann macht das auch Geräusche.
Ja, das
und,
stört mich auch.
Und auch wenn es leise ist und so, irgendwie ist es so, ach, das ist sowas auch, was so weiblich sozialisiert ist bei mir. Aber ich habe das Gefühl, ich störe dann. Und meine Bedürfnisse stören gerade. Und das nervt mich manchmal.
Okay, das habe ich nicht.
Das hatte ich früher komplett abgelegt, aber inzwischen ist es wieder da.
Ja, ich habe das gar nicht, aber ich glaube einfach, weil ich jetzt schon halt ein paar Jahre mit meinem Partner zusammen bin, das ist einfach okay. Ich hatte nur gerade den Gedanken, dass viele Sextoy-Hersteller sind ja vor allem darauf bedacht, Produkte herzustellen, die dich halt schnell kommen lassen. Und das sind dann irgendwelche super Turbo-Massagestäbe oder es gibt so eins, ich nenne das immer Pingu, ich weiß gar nicht warum, weil ich glaube, das sieht einfach aus wie
so ein Womanizer oder
ja, so, wie, so ein Unterdruck, die so machen.
Satisfier, es gibt ja ganz viele verschiedene Marken davon.
Genau, so Womanizer, Satisfier heißt,
Lilo,
ja genau.
Genau.
Und das finde ich zum Beispiel ein total krasses Gerät, was für mich voll die Offenbarung war, als ich das erste Mal benutzt habe, weil du kommst halt gefühlt nach so 5 Sekunden.
Oh mein Gott, ja. Aber du, so, dass du gar nicht.
Du kriegst es gar nicht mit, du bist auf einmal gekommen. Und bei mir ist es halt zum Beispiel so, und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen meine Abneigung mittlerweile zu Sextoys. Wenn ich zu schnell komme, dann bin ich sauer danach. Ich bin richtig wütend, weil ich mir denke, so, jetzt habe ich mir die Zeit genommen, ich wollte mich jetzt mit mir selber beschäftigen und dann ist so, ich wollte mir jetzt Gedanken machen und ich kann gar nicht richtig denken, weil ich schon gekommen bin.
Du kommst nicht ins Mindset rein und dann bist du schon gekommen.
Ja, das ist wie so ein Big Mac fressen in 3 Sekunden.
Ja. Ich meine, ich bin da auch wirklich sehr klassisch bei Sextoys. Ich habe immer so, also meine liebsten Vibratoren, ich habe ja wirklich, ich habe Schränke voll mit Vibratoren zu Hause. Ne?
Crazy.
Ich kriege die auch immer geschickt und ich freue mich auch über jede neue Erfindung und benutze die dann auch alle, probiere die aus, einfach weil ich irgendwie up-to-date bin.
Also schickt uns euren Stuff, wir probieren
voll,
das aus.
Voll.
Aber nicht die ganz harten Sachen, die will ich nicht.
Aber die Sachen, die bei mir immer ganz lange in meiner Nachttischschublade sind, sind echt oft so relativ kleine Vibratoren, die aber leistungsstark sind, aber eine weiche Oberfläche haben.
Oh, so Silikon, das mag ich auch.
Und die benutze ich dann auch teilweise beim Sex, phasenweise. Jetzt gerade habe ich offensichtlich eine Phase, wo ich das nicht mache. Aber irgendwie sind die so, dass ich die gut steuern kann. Und ich steuere die und nicht die steuern meinen Orgasmus. Und das finde ich halt irgendwie gut. Weil dann kannst du halt so sagen, so, ah, nee, irgendwie, jetzt gucke ich meinen ethischen Porno noch ein bisschen weiter und dann setze ich da nochmal an. Und du kannst das halt so richtig aufbauen. Ich finde, es ist auch wirklich, also ich finde diese Orgasmen dann auch viel befriedigender.
Vom ethischer Porno, das ist eigentlich, ich glaube, es ist sogar eine falsche, also es klingt sehr lustig, weil ich, also es muss ja ethisch korrekter Porno nicht heißen, oder?
Ja, also ich glaube, es kommt einfach aus dem Englischen, wo die ethical Porn sagen.
Aha, okay. Ja, weißt du was? Ich würde das zum Beispiel gar nicht sagen, weil für meine Grundbasis ist, ich gucke Pornos. Für mich ist selbstverständlich, dass die ethisch sind. Deswegen, ich finde das gerade irgendwie lustig, dass man
das
betont.
Das ist auch, weil wir gerade drüber geredet haben, ne? Also.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe auch noch einen mitgebracht. Einen Mythos, den ich bis zum heutigen Tage mit mir herumgetragen habe, weil ich überzeugt war, dass das stimmt. Jetzt habe ich es ja schon ein bisschen vorweggenommen. Leila, was passiert, wenn Männer Ananas essen? Was passiert mit dem Sperma?
Das schmeckt dann lecker.
Ich muss an der letzten Folge immer noch mit diesen Eimern denken. Ich bin total traumatisiert von Sperma. Ich will nichts mit dem zu tun haben.
Ja, aber ganz ehrlich, ne? 60 Liter Sperma ohne Ananas oder 60 Liter Sperma mit Ananasgeschmack?
Also, pass auf. Ich war der festen Überzeugung, dass Ernährung den Geschmack von Sperma beeinflusst. Auf wissenschaftlicher Basis wird aber gesagt, dass das nur einen minimalen Einfluss hat. Also das eigentlich ist es ein Mythos. Wird ja gesagt, kein Knoblauch essen, sonst schmeckt das scheiße. Es ist für Ananas, dann schmeckt das geil. Es gibt ja auch sogar Songs darüber.
Von Lonely Island oder was?
Love Island meinst du?
Nein, kennst du nicht Lonely Island?
I just had sex. Ach so, ja, natürlich.
Oder Dick in a Box ist auch so ein Song. Sehr guter Interpret.
Nee, und zwar, ich so, muss das
sofern
kurz,
eure Kinder noch kein Englisch sprechen.
Ich muss das kurz nachgucken. Es gibt ja sogar Songs darüber. Hier zum Beispiel von Ginger Costello Wollersheim. Wer kennt sie nicht? Ananassaft. Mhm. Wenn du willst, dass ich schlucke, trinke Ananassaft. Ananassaft.
Okay, wir gehen auf jeden Fall auf unterschiedliche Partys.
Willkommen in meiner Welt. So, also es ist ja ein Mythos, den, glaube ich, sehr viele mit sich tragen. Aber es hat wirklich einen minimalen Einfluss, nur was ich total.
Aber es hat einen Einfluss.
Ja, aber minimal.
Weil wir haben auch schon mal in der Folge darüber geredet. Und ich weiß, Knoblauch war auch noch mit drin. Es gibt so ein paar Lebensmittel, die halt diese Barriere überschreiten, sozusagen. Ja. Und Ananas und Knoblauch gehören auf jeden Fall dazu.
Aber jetzt wird gesagt, dass es quasi so einen marginalen Einfluss hat, dass es eigentlich, dass man es gar nicht sagen kann. Jetzt frag ich mich aber,
wie die das getestet haben.
Die das getestet?
Ganz ehrlich, da waren so Leute, die waren so, die 3000 Euro nehme ich mit in der Studie, weißt du? Und dann haben die einfach gesagt, ja, klar habe ich das probiert. Nee, ich habe keinen Unterschied gemerkt.
Boah, ekelhaft, Alter.
Vor allem, weißt du, wenn die dann so Placebo-Sperma haben und dann das andere Sperma.
Oder wetten das? Ich kann aus 5 Sperma Bestürchen herausschmecken, was die Person davor gegessen hat. War ekelhaft, wie mit unseren Sperma-Folgen.
Ich möchte kurz anmerken, dass meine MitarbeiterInnen immer noch hier sind und mein Arbeitsverhältnis nie wieder das gleiche sein wird nach dieser Folge.
Die sind auf jeden Fall schon gut rot.
Ich finde aber schon, dass man einen Unterschied merkt, wenn Leute sich schlecht ernähren.
Ja, doch,
also wenn Männer sich schlecht ernähren, wenn sie Alkohol trinken und rauchen. Und dann das Sperma.
Gut, das hat ja auch kennt man wahrscheinlich, wenn man selber mal so richtig in Essig lag, also wenn man richtig hardcore gefeiert und gesoffen hat. Man stinkt ja auch am nächsten Tag. Ja. Also der Schweiß.
Und nicht nur am nächsten Tag. Also es braucht, der Körper braucht ein bisschen, bis es alles aus dem System raus
ist. Ey, und wenn man Knoblauch isst, dann riecht der Schweiß ja auch anders.
Voll. Und ich glaube, es ist Ananas, Knoblauch und das dritte ist Hummus-Sabzi. Das ist so ein persisches Gericht mit so Kräutern. Ich sag dir, wenn man das isst, da ist so viel Kurkuma drin und aber in Kombination mit diesen verschiedenen Kräutern, ey, wirklich, wenn ich am nächsten Tag unter meinen Achseln rieche, denke ich mir immer so, was zur Hölle ist das? Und dann fällt mir ein, ich habe Hummus-Sabzi gegessen und bin so, oh. Also das ist was ich nur mit Partnern esse, wenn ich einen Partner habe.
Ja.
Weil das will ich niemandem antun. Und das ist auch nicht, also es ist auch nicht ein richtig ekliger Gestank oder so. Aber man riecht halt anders. Der Körpergeruch verändert sich.
Also das passiert auf jeden Fall. Aber anscheinend ist es nun mal so, dass die Ernährung Spermien wirklich nur minimal beeinflusst. So. Und was ich aber auch interessant fand, was glaubst du, wie viel Kalorien so eine Spermaladung hat?
Null.
Durchschnittlich. Das stimmt nicht. Ja, das stimmt nicht.
Eine.
Zwischen 5 und 25 Kalorien.
Was?
Ja, du kannst dich also von Sperma an.
Ja. Krass, das hatten wir aber auch schon mal irgendwo.
Ja.
Okay.
Mhm. Also je nachdem, nicht alle Männer haben ja die gleiche Ladung, sage ich mal.
Mhm. Boah, ich glaube, ich habe einen Grundbedarf von 2800 Kalorien.
Boah, das ist so ekelhaft, ey. Ich habe also, richtig
wie viele Jahre Nackenhaare
stellt sich auf. Ja, ich weiß nicht, warum ich das so. Ich bin generell.
Aber du suchst dir dann auch diese Punkte aus.
Ich suche mir die dann aus. Das ist so ein bisschen,
und dann beschwerst du dich.
Ja, das ist so ein bisschen den Hund in die Pippi reindrücken. Weißt du, das bin ich. Ich drücke mich da gerade selber rein. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Mhm. Also nicht, dass man jetzt irgendwie denkt, Toja ist so rückschrittlich und findet irgendwie alle Körperflüssigkeiten. Ja, aber guck mal.
Was ist daran rückschrittlich, Sperma eklig zu finden?
Ja, aber nicht nur Sperma. Ich sag's dir ganz, ich menstruiere ja auch. Und ich finde, ich brauche mir auch keine Bilder angucken, wo Frauen alles voll menstruieren. Das ist ja, natürlich ist es normal, aber ich find's trotzdem nicht geil. Also ich find's trotzdem eklig. Ich guck mir auch nicht vollgekackte Windeln von meinem Kind an oder Urin gucke ich mir auch nicht gerne an oder auch nicht Schweiß. Also ich mag Körperflüssig, also die sind okay, die sind da, die sind auch voll in Ordnung, alle normal as fuck, alle gleich. aber ich guck, will mir da nichts angucken und auch nicht in meinen Mund stecken.
Also ich muss sagen, ich finde, Sperma darf man eklig finden, allein aus dem Grund, weil die meisten Männer Sperma eklig finden. Und zwar so eklig, dass sie teilweise, wenn sie noch nicht mal in deinen Mund gekommen sind, nach dem Blasen dich nicht küssen wollen, weil du deren Penis im Mund hast. Das ist bei mir immer übrigens krasser Red Flag.
Aber darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Also wenn der Mann dich leckt, und es hat dann so eine, war dann schön hier 20 Minuten, eine halbe Stunde.
So richtig so mit so
und dann, genau, dann kommt der hoch und dann wird, so wird dir erstmal die Zunge in den Mund gesteckt. Das machst du?
Ja, das stört mich gar nicht.
Ja, siehst du, aber deswegen sag ich,
außer
ich will das
Woche
einfach
nach
nicht.
Der Menstruation, dann mach ich's nicht.
Ja, ich generell nicht. Und also deswegen will ich nur betonen, ich finde es immer, ich finde alles eklig.
Du findest alles eklig.
Ja, ich will das nicht. Ich, das ist da, es ist okay. Das hat alles seine Daseinspflicht.
Wie ist das, wenn Schatzi untenrum dich so ein bisschen beglückt? Redest du dann 3 Tage nicht mit ihm?
Nee, dann sag ich erstmal hier, geh ins Badezimmer, spül deinen Mund mit Seife aus. Halt Spaß. Also es gibt ja man muss sich ja nicht direkt danach irgendwie auffressen. Ich ist einfach nicht mein Ding. Und ich bin trotzdem total cool. Feministisch aufgeklärt und ich finde alles voll in Ordnung.
Aber weißt du was? Ich finde, das ist so ein bisschen unfair, wenn, also kommt natürlich drauf an, wie
ich mag es nicht, wenn jemand sagt, ich will nicht sehen, dass du Tampons hast oder hier der Müll, den kannst du selber rausbringen, weil ich will nicht dann das sehen. Da sage ich, du, jetzt bringst du das recht runter, also würde ich dann sagen. Ja, weil es normal ist.
Ja, vor allem, aber wenn jemand dich schämt eigentlich dafür.
Ja, genau.
Ne?
Es geht um dieses Schämen. Voll. Das finde ich nicht okay. Ja. Aber deswegen, weil man sieht natürlich auch zurzeit sehr viel, was ja gut ist, weil man viel über Menstruation auch redet und einfach das zum Glück normalisiert, dass das passiert. Ey, schon mal früher wollte ich nicht mal nach dem Tampon fragen. Oder wenn der mir runtergefallen ist, so, ich bin mir gehört mir nicht, der gehört mir nicht.
Welcher Freak war hier unterwegs?
Ich weiß gar nicht, was das ist.
Hier gibt es ja komische Menschen.
Ja, also das war früher einfach unangenehm. Deswegen dadurch, ich bin schon froh, dass das normalisiert wird, aber es gibt ja auch ganze Accounts, die nur daraus bestehen, vollgeblutete Unterhosen zu zeigen. Ich gucke mir auch keine vollgewichsten Unterhosen an. Also ich will es einfach gar nicht, ich verstehe einfach nicht, warum
aber
man das
ganz kurz noch mal,
angucken
ne?
muss.
Weil, also ich kenne das einfach sehr oft aus so heterosexuellem Sex, dass Typen so sagen, ja hier, blas mal mir ein und dich dann nicht küssen wollen. Dann bin ich so, wenn du es noch nicht mal in deinem Mund haben möchtest, wieso erwartest du das von mir? Ist ja was anderes, ne? Also wenn das freiwillig gemacht wird.
Aber ich will mich auch nicht selber lecken.
Aber du erwartest das dann schon vom Gegenüber?
Dass er mich leckt, ja.
Okay, ja, das finde ich unfair. Ah, krass. So, du willst es nicht in deinem Mund haben, ja, aber der andere soll das in seinem Mund haben.
Ja, aber es geht nicht um die es geht doch nicht, aber es geht darum, dass ich nicht auf Frauen stehe.
Wenn man sexuelle Vereinigung anstrebt, finde ich, sind alle Körperflüssigkeiten sind unsere Körperflüssigkeiten.
Ja, weil guck, also ich stehe nicht auf Frauen, also ein bisschen vielleicht, aber also ich kann mir nicht vorstellen, eine Frau zu lecken, einfach weil es nicht mein ich stehe da halt einfach nicht drauf. Mhm. Ich will mich auch nicht selber lecken. Mhm. Ich will es auch nicht schmecken. Ich will mich nicht selber lecken. Auch wenn ich es nicht könnte, ich würde es nicht tun.
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Indikator von Sexualität ist. Ich habe schon Frauen geleckt. Ich habe bisher noch keine Frau geleckt, die scheiße geschmeckt hat.
Ich glaube, mir geht es auch gar nicht darum, dass ich denke, dass es scheiße schmeckt. Ich stehe einfach nicht drauf.
Okay.
Und deswegen.
Ja, aber es gibt ja auch noch einen Unterschied. Ich stehe auch nicht darauf, Sperma zu schlucken. Und manchmal mache ich das aber, weil es irgendwie in die Situation passt.
Aber ich stehe auf Männer und deswegen stehe ich auch da drauf, ich stehe nicht auf Sperma, tut mir leid, Leute. Ich kann es nicht aussprechen.
Du hast es wirklich versucht.
Ich habe es versucht auszusprechen, aber tut mir leid. Nein, also es gehört halt dazu und es ist da und
das Sperma gehört dazu. Das Schlucken, das gehört nicht dazu.
Ja, ist nicht mein Ding einfach.
Ja, voll. Kann ich auch nachvollziehen. Also, ja. Ich habe noch einen kleinen Mythos für dich. Der ist mir schon lange nicht mehr begegnet, aber unsere Redakteurin hat den rausgesucht. Und ich dachte mir so, stimmt, da klingelt bei mir was. Aber ich bin auch keine Spielerfrau, deswegen ist es absolut nicht relevant für mich.
Okay.
Ich finde Sportler tatsächlich, jetzt verbaue ich mir gerade vielleicht was, aber ich finde Sportler tatsächlich ist immer, also wenn Leute wirklich Profisportler sind, ist es für mich so ein negativer Punkt auf der Checkliste.
Wirklich?
Ja, voll.
Warum?
Ich wäre irgendwie nicht warm mit denen. Ich denke mir so.
Ich finde das ein bisschen
vielleicht,
heiß.
Vielleicht will ich die Nummer 1 sein und wenn so Leute Profisportler sind, dann haben die schon eine Nummer 1.
Wie meinst du das?
Na, ihren Sport.
Ach so.
Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es auch so diese, weil sie sehr unflexibel sind und sehr diszipliniert darin. Und ich mag das eigentlich, wenn man so ein bisschen dann auch mal in so einen kleinen Rausch verfällt, wo man sich kurz nur auf sich gegenseitig konzentriert.
Aber hat das was mit Profisportlern zu tun?
Ja, voll. Wenn du einen Profisportler datest, dann hat er seinen Trainingsplan. Mhm. Und da hält er dran fest und dann hat er einen Ernährungsplan. Mhm. Und da hält er auch dran fest. Ist nicht so, auf was hast du heute Bock? Lass uns doch mal das Restaurant ausprobieren, sondern ist dann so, also ist jetzt allgemein gesprochen, ne?
Ja, ist das aber ja nicht bei allen so.
Nee, oder? Ist es nicht bei allen so.
Also auch nicht die ganze Zeit.
So stelle ich mir das jetzt einfach vor,
ja, okay.
Sagen wir. Also wenn ich an Profisportler denke, dann denke ich an sowas, ne? Ich war auch schon mit Leuten zusammen, die, ja, auf jeden Fall, egal.
Aber ist das auch nicht abhängig von der Sportart? Weil zum Beispiel jetzt Bodybuilder und so, da sehe ich das auch voll krass mit der Ernährung. Mhm. Oder gerade was so Exzess angeht, also Alkohol, Drogen, ist ja auch einfach für viele Profisportler
schwierig. Ja, und dann fallen die schon mal weg.
Da müssen die natürlich einmal diszipliniert sein, weil der Körper einfach sonst nicht so richtig funktioniert. Oder dass die Eiweißzufuhr immer da ist, Proteine, blablabla. Aber so generell? Ist das nicht sehr pauschal gesagt?
Also wenn du wirklich Profisportler bist, dann nimmt das schon sehr viel Raum in deinem Leben ein.
Also wir gehen jetzt so richtig von so, sagen wir mal, der Elva-Kader hier, Nationalmannschaft. Wir müssen uns ein Bild aufbauen.
Ja, okay. Ja, Fußballer. Ja, okay.
Mhm. Fußballer.
Nationalmannschaft.
Okay.
Würde ich nicht daten. Sorry, da werden jetzt 11 Leute ganz traurig sein.
Oh, die werden total, die werden sie alle so, hast du die neue Folge von Vibers gehört? Oh, scheiße. Und alle so die Bilder an ihrem Spind und Lena rausmachen.
Oh Gott.
Echt? Ich würde das schon
machen. Ja, also, guck, jetzt schneiden sie dein Gesicht aus und kleben das auf mein Bild. Ja.
Do it.
Joya ist unsere neue.
Ich finde das sexy, weil die haben ja oft auch geile Körper. Also für so meinem, ich mag das. Ich mag da gerne so, wenn jemand sehr viel Sport macht, finde ich das sehr attraktiv.
Ich nur, wenn ich auch sehr viel Sport mache. Dann achte ich darauf und ansonsten denke ich mir so, mir egal, wie du aussiehst.
Ja, ich mache halt nicht so viel Sport. Ja. Mein Freund, mein Schatz, die macht zum Beispiel auch sehr viel Sport und ich liebe das. Mhm. Aber bei mir bin ich nicht so streng.
Das ist auch so ein Konzept, was ich nicht verstehe. Aber
ich bin da bei mir nicht so streng. Aber
okay,
ich finde das
jetzt
geil.
Jetzt zurück zu, ich habe gar nicht Mythos? Gesagt, was der Mythos
ist. Ja, was ist der Mythos?
Und zwar ist der Mythos, dass wenn die Profisportler vor einem großen Event Sex haben, kurz davor, dass es ihre Leistung mindert. Dass sie sich sozusagen den Schuss aufbewahren, um so viel Energie wie möglich in sich drin zu haben und dann eine richtig gute Leistung abliefern.
Ja, ich glaube, es ist ein Mythos. Es ist lustig, dass du es sagst. Ich hatte dieses Gespräch mit meinem Freund letzte Woche. Da ging es um Profiboxer.
Okay.
Und ich meine aber, ging das um Mike Tyson? Ich glaube, der hatte sich dann noch einen runtergeholt und hat dann aber gewonnen. Also ich glaube, es ist ein Mythos.
Also die Mike Tyson-Studie hat bewiesen.
Ja, Mike Tyson hat mir erzählt das.
Es gab tatsächlich vor kurzem erst eine Studie dazu.
Ach.
Und dort konnte nachgewiesen werden, dass Sex vor einem großen Spiel- oder Sportevent die Performance der AthletInnen nicht negativ beeinflusst.
Ja.
Also es ist tatsächlich ein Mythos.
Ja, für mich. Also weißt du, wenn jemand jetzt einen Sexmarathon hinter sich hat und irgendwie das Kamasutra
so
nachgebaut hat.
Ausgelaugt ist, ja voll.
Aber ich gehe ja auch nicht einen Marathon laufen, bevor ich jetzt national, also hier ins Deutschlandspiel gegen weiß was ich spiele. Aber
wir spielen in Berlin. Praktisch, da ist ein Marathon am Vorteil.
Also aber wenn es jetzt nur wir sprechen ja eigentlich von der Ejakulation oder dem Orgasmus.
Ja, ja, genau.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich kann mir sogar eher vorstellen, dass das positiv ist. Also nicht jetzt, was den Körper betrifft, sondern dass es auch mental gut ist, weil es ist ja auch Druck- und Stressabbau, so ein Orgasmus. Und ich kann mir vorstellen, dass das sogar eher förderlich ist.
Kann ich mir auch vorstellen. Ich habe auch einen Freund, der ist Orgasmus-Profi.
Was heißt das denn?
Der hat sehr viel Zeit allein im Leben. Und
der ist Orgasmus-Experte.
Ja, ernsthaft.
Orgasmologie.
Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, hat er wieder irgendwas Neues freigeschaltet in seinem Körper.
Mhm.
Wie bei so einem Computerspiel, wo du dann mit 3000 Punkten einen neuen Orgasmus
kaufen
kannst.
Ist es der auch mit dem Analdildo oder mit der Analdusche uns irgendwas erklärt hat?
Nee.
Mit dem super
Arschdildo? Nee, das ist ein anderer Freund. Ach so. Ich habe mehrere Freunde. Mhm. Nee, es war nicht der schöne Tobi, der Single ist aus München. Er hat sich sehr gefreut über die Einleitung.
Liebe Grüße, er ist auch Single und sieht wirklich verdammt gut aus.
Sehr gut sieht er aus. Sondern es ist jemand anders. Und mit dem habe ich mal gesprochen und er hat irgendwie so 8 verschiedene Orgasmen entdeckt bei sich, die er dann auch so steuern kann, dass er dann auch wirklich einen anderen Orgasmus bekommt
am
Tag. Voll krass.
Also ich kenne verschiedene Orgasmen, das kenne ich voll.
Ja.
Die sind nie gleich.
Kennen wir eigentlich alle oder viele Leute kennen das. Aber der hat wirklich, also der schaltet dann immer mehr Orgasmen frei. Und der hat so einen Orgasmus und bevor er zum Sport geht, nutzt er diesen Orgasmus, um so energievoller trainieren zu können.
Okay, also es wird wie wenn der so ein Shake dann wie noch so trinkt.
Wie ein Pre-Workout.
Ja, ja.
Voll.
So ein Glutamin-Shake, den ja. er sich reinballert, um dann.
Ja, er sagt, also er hat so verschiedene Sachen. Es gibt so Orgasmen, ja, wo du müde wirst. Es gibt Orgasmen, wo du danach sehr fokussiert bist. Du guckst gerade so. Wirst du nicht manchmal nach einem Orgasmus müde? Also ich habe diese ganzen Orgasmen auch, aber ich könnte sie nicht steuern. Wobei, doch, einen Orgasmus kann ich steuern. Es gibt so einen Orgasmus, wenn ich schon gekommen bin und dann nochmal komme,
ja.
dann ist dieser zweite Orgasmus immer gleich. Also den kann ich steuern.
Aha.
Aber
ja, du hast recht, er ist sehr oft, das kenne ich, dass es gleich ist.
Also nach dem zweiten kann ich ja. auf jeden Fall sofort schlafen gehen.
Ja, da kann man wirklich schlafen gehen. Ich kenne das schon auch, dass man müde ist und so. Ich kann es vor allem unterscheiden zwischen einem Orgasmus, zum Beispiel mit einem Sextoy
mhm.
oder ohne. Aber ich muss sagen, also was ich auf jeden Fall kenne, ist, dass ich nach einem Orgasmus oft überrascht bin, wie anders der zum Beispiel ist zum vorigen Mal, obwohl man eigentlich dasselbe gemacht hat.
Mhm.
Also das ist schon irre, wie unterschiedlich ein Orgasmus sein kann, wie der sich auch unterschiedlich aufbaut. Ich kann dir aber nicht sagen, warum das bei mir so ist.
Mhm.
Aber ich rede dann auch mal so, oh, ja, das war dann so und so und heute war das total krass. Und
ja, ich meine, es gibt ja auch Orgasmen, die krass befriedigend sind und dann gibt es welche, da hast du eigentlich nur Bock auf mehr danach.
Also, ja, das habe ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe nach einem Orgasmus, wirklich nach einem Orgasmus ist bei mir so, fass mich nicht an.
Oh, krass.
Ich bin dann wirklich fertig. Also ich bin dann auch so, ich will jetzt meine Ruhe haben und es war dann toll, aber jetzt will ich nicht mehr. Aber diese, ich kenne natürlich die Orgasmen, über die wir schon gesprochen haben, diese, jetzt bin ich sauer.
Mhm.
Das war zu schnell. Weil also ein guter Orgasmus ist für mich, wenn der sich aufbaut.
Mhm.
Weil ich finde fast diesen Weg dorthin körperlich spannender als den Orgasmus selbst. Das ist halt quasi der Relief, diese Erlösung, das super schön ist. Aber ich finde der Weg dahin, das ist, was da, ich kann jetzt nur von mir selber sprechen, was im Gehirn passiert und an was man denkt und wie man Gefühle visualisiert, ich kann es gar nicht anders sagen.
Ja, voll.
Das ist total abgefahren, wenn man da mal wirklich drauf achtet, was in dem Kopf, in deinem Gedanken los ist, auf dem Weg zum Orgasmus. Das finde ich total abgefahren.
Boah, wenn ich müde bin, und das ist eigentlich jeden Tag, und auch meistens, wenn ich Sex habe, weil das dann meistens nach einer gewissen Schlafenszeit ist, die dann eingetreten ist, habe ich das super krass, dass ich wirklich, wenn ich Sex habe, Bilder im Kopf habe. Und zwar gar nicht so Bilder, die mit Sex zu tun haben.
Ich weiß, was du meinst.
Aber so, ich sehe dann manchmal so das Haus, wo meine Großeltern drin gewohnt haben. Und dann sehe ich so einen Wald, in dem ich mal war. Und dann sehe ich irgendwie so nur so Farben und Formen oder so. Und ich habe mich da letztens mal
Ja, vielleicht sind wir ja wie so ein Sexmedium, dass du uns quasi die Zukunft voraussagen können, weil die so Eingebungen haben.
Ganz ehrlich, Toja, was ist, wenn dann irgendwie so ein Stoff freigesetzt wird in deinem Körper irgendwann, wenn du so übermüdet bist und Sex hast, wie so DMT oder so?
Wo ja,
du
so ein LSD-Trip so leichte, eigentlich.
Weil du fühlst dich ja wie in Trance irgendwann.
Ja, genau. Es ist ja auch ein total abgefahrener Zustand.
So geil, wir haben einfach jetzt in zwei Folgen schon so viele neue Mythen, also mehr Mythen erstellt, als die wir aufgeklärt haben. Komm, einen machen wir noch.
Einen machen wir noch. Ich habe nämlich noch einen mitgebracht. Und zwar geht es um das Jungfernhäutchen. Eine Sache, die ich auch sehr lange auf jeden Fall gedacht habe. Und zwar, dass jede Frau, jedes Mädchen hat ein Jungfernhäutchen und ist so lange Jungfrau, wie dieses Jungfernhäutchen da ist. So. Und das ist ja auch in vielen Kulturen, wenn man an diese Laken denkt, kennt man ja auch aus Filmen, ne? Ah, da ist ein Blutfleck drauf, toll, sie war Jungfrau, kennt man. Und das finde ich eigentlich ein Mythos, der mir sehr wichtig ist, darüber zu sprechen, dass es einfach völliger Bullshit ist, weil das ja auch viel mit dem Narrativ über den Körper einer Frau zu tun hat, wie wir über Frauen denken und sprechen und auch vor allem über junge Frauen. So, also dieses Jungfernhäutchen, auch Hymen genannt, das stellt man, oder ich habe mir das immer vorgestellt, wie so eine Folie. Wie so ein, ja, wie eine Folie, die da drin hängt und dann wird die durch.
Wenn es noch neu ist.
Wenn es noch neu ist, sozusagen. Und dann reißt das und dann blutet es. Und man spürt das auch, weil das reißt und es tut dann weh. Und das ist übrigens auch, warum ich Angst damals hatte vom ersten Sex, weil das in meinem Kopf war. Dann reißt es und dann blute ich auch voll peinlich, alles voll schrecklich. So. Also, diese Folie, die gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. das Jungfernhäutchen, was ja eh so ein Scheißwort auch ist, also wir sagen jetzt einfach Hymen, das muss man sich eher vorstellen wie so ein crunchy Haargummi.
Kennst du
Scrunchy.
Die?
Sie sind Scrunchy.
Nicht Crunchy.
Ja, Crunchy. Crunchy Haargummi, genau. Und tatsächlich verändert sich das sogar im Leben einer Frau. Wie das aussieht und dieses Überbleibsel. Und ich sage Überbleibsel, weil das ist eigentlich ein Überbleibsel aus der Embryonalzeit. So, das ist einfach übrig. Und anfangs verschließt sie diesen Vaginaleingang ganz und öffnet sich dann meistens vor der Geburt und entwickelt sich mit dem Einsetzen der Pubertät zu einem weichen Saum. Mhm. Und ganz wichtig, dieses Überbleibsel, dieser Scrunchy, der hat überhaupt gar keine Funktion. Mhm. Nada. Mhm. Wetten, das wird wegevolutioniert. Das ist einfach irgendwann weg. So, und die meisten Frauen haben so ein ringförmiges Hymen. Und ganz, ganz selten ist es geschlossen. Also es gibt es, aber es ist wirklich super, super selten. Ja.
Voll krass, ja. Das hat mich auch total schockiert, als ich das gehört habe. Und man kann ja auch nochmal sagen, also dass Sex wehtut, ist nicht geil und nicht richtig. Es kann natürlich auch dazu kommen, wenn man das erste Mal Sex hat, weil man einfach auch diesen Stress hat, auch nicht richtig feucht ist, es nicht richtig macht auch, sich nicht richtig vorbereitet, dann hat man auch vielleicht mit jemandem Sex, der auch nicht so viel Erfahrung hat und auch aufgeregt ist und da wird auch nicht viel kommuniziert und das ist einfach so ein bisschen, also oft ist es halt so mechanisch. Mhm. Und wir haben ja auch schon oft darüber geredet, dass Sex nach der Geburt sich anfühlt wie das erste Mal, was auch wehtut. Und da ist eben auch vieles so, dass es eben nicht super geil immer ist und auch nicht super sexy, sondern vieles ist so einfach erstmal gucken, was da überhaupt ist, alles. Mhm. Und deswegen, genau, hat das auch oft gar nichts mit einem Jungfernhäutchen zu tun, dass Sex wehtut und dass man blutet beim Sex auch, ne? Sondern auch oft mit fehlender Kommunikation, man probiert was Neues aus und der andere, das Gegenüber, ist vielleicht auch aufgeregt und macht da sein eigenes Ding und ja.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Mythos. Da hätte ich gerne als junge Frau, als Mädchen mehr darüber gewusst, weil das ist auf jeden Fall was mir echt Angst gemacht hat. Mhm. Weil ich gedacht habe, das ist dann wie so ein Stich, der da durchgeht und dann tut das ganz doll weh deswegen. Aber ja, ist nicht wahr.
Wenn ihr andere Mythen habt, dann könnt ihr ja mal auf Instagram kommentieren. Mhm. Ich bin mir sicher, dass unsere Redakteurin noch die ein oder andere Sache für die Stories rauspackt, die ihr vorgeschlagen habt. Und ich würde sagen, wir schließen das Thema dann hier auch mal mit ab.
Der Mythologie.
Und hören uns dann nächste Woche wieder.
Sehr gerne. Bis nächste Woche. Tschüss.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True Crime Podcast Mord auf Ex.
Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat.
Die Liebe. Krasse Geschichten, die wirklich passiert sind. Bonnie und Clyde zum Beispiel.
Cleopatra und Caesar.
Oder Diana und Charles.
Oder halt Camilla.
Liebe gibt's bei True Love aber auch nicht nur im klassischen Sinne. Es geht auch um Familie, um die Liebe zum Beruf oder sich selbst oder Freundschaft.
Am besten sind ja auch die Filme, wo dann am Ende steht, nach einer wahren Begebenheit. Mhm. Das sind so Geschichten, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken.
Ja.
Und das gibt's jetzt eben als Podcast. Und das Ganze heißt True Love.
Ja, der Name sagt's eigentlich schon, aus True Crime wird True Love. Krasse Geschichten, Plot-Twists und verrückte Protagonisten. Es ist also in anderen Worten ein Podcast für alle, die True Crime hassen, aber auch für alle, die True Crime lieben. Macht euch bereit für ein neues Podcast-Genre, True Love. Oh, ich kann es gar nicht abwarten, euch die Geschichte zu erzählen von zum Beispiel dem Jungen, der nach seiner Mutter gesucht hat, jahrelang, auch wenn ich wahrscheinlich dabei heulen werde.
Oder die Geschichte von Sissy, also der Film ist nichts dagegen.
Ab dem 20. Oktober, überall wo es Podcasts gibt, True Love, echte Geschichten, wahre Liebe.
Voller Werbespruch, oder?
Ja, aber es ist auch schön, der Podcast macht ja glücklich.
Ja, deswegen jetzt am besten direkt abonnieren.